Ein Trend hat sich bestätigt in den vergangenen Wochen. Wir machen zu viele Fehler, sind nicht zweitligatauglich und eine Schande für die Stadt. Unter anderem, Flo, funktioniert unser Geoblocking Oberpfalz ungefähr so gut wie eine Viererkette eines uns sehr gut bekannten Fußballvereins in der zweiten Bundesliga. Markus hat uns nämlich geschrieben, wir sollen bitte das Dissen der Oberpfalz einstellen. Er hört uns in Schwandorf. Ich kann mich an den Diss nicht mehr erinnern. Kann den noch jemand von euch beiden rekonstruieren?
Ich glaube, das war wenn dann höchstens liebevoll gemeint. Ich weiß es auch
nicht. Wir sind ja quasi selber Fadi und ich sind ja eh Oberpfälzer quasi.
Deshalb, fast. Ja, deshalb dürfen wir das. Der eine aus Weiden, der andere aus Regensburg. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, Regensburg und Weiden eigentlich, also von den Eltern her.
Okay. Und noch ein Fehler. Oder ja, doch, noch eine Selbstanmaßung, als wir über Norwegen gesprochen haben und uns überlegt haben, ob man Molde oder Mulde ausspricht. Haben wir uns, glaube ich, auf Mulde geeinigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe?
Du hast dich auf
Mulde geeinigt. Ich wollte das ein bisschen allgemeiner halten. Gabi. Ja, bitte,
Uli. Ich habe mir nur Knüller gemerkt.
Ja, aber schön, dass du mich bisher noch nicht so genannt hast. Auf jeden Fall hat uns Gabi geschrieben, die aus Nürnberg kommt, aber in Molde lebt und uns von dort aus zuhört. Ja, es heißt Molde. Und sie hat uns dann auch noch Spieler vorgeschlagen vom Molde FK. Stian Gregersen, Innenverteidiger. Fredrik Aursnes, Mittelfeld.
Oh ja. Bombastisch guter defensiver Mittelfeldspieler. Sofort.
Ich wollte dir jetzt Zahlen zu den Spielern entlocken, aber das spare ich mir. Und noch Markus Holmgren-Pedersen, ein Außenverteidiger.
Nehmen wir alle drei.
Ungesehen. Sie sollen aber eigentlich noch mit Molde in der Europa League spielen.
Gegen deshalb, Hoffenheim, ne?
Ja, sollten die noch ein bisschen da bleiben, wird schwierig mit bis heute 18 Uhr nächste Saison dann. Vielleicht. Ja. Vielen Dank, Gabi. Ich versuche das wirkliche Thema noch ein bisschen nach hinten zu drängen, aber ich befürchte.
Ich kann gerne über Stian Gregersen reden.
Ja, sag mal.
Großartige Defensivwerte als Innenverteidiger. Das sieht echt. Wenn man sich den so anschaut, gut in der Luft, sogar einen guten Offensivkopfball, kann
den
Ball gut annehmen und weiterspielen.
Spieleröffnung?
Also, bei den Zahlen, die ich jetzt da habe, da sieht er, also hat er einen überdurchschnittlichen Wert im Bälle weitergeben und als Kurzpass sogar auch drüber für einen Innenverteidiger. Und so gehört er wirklich zu den Besten in Norwegen, also in der Liga, von daher wahrscheinlich vielleicht dann doch ein bisschen zu gut für einen Club.
Naja, ein bisschen zu gut für einen Club, das gilt wahrscheinlich derzeit für sehr, sehr viele Fußballspieler. Ihr hört KADEP, den Geografie-Podcast von nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi. Flo Zenger habt ihr schon gehört und Uli Dickmeier. Und gleich sprechen wir über ein 0:2 in Sandhausen mit großer Freude. Aber erstmal Thomas Korell und unser Sponsor. Bis gleich.
KADEP, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Also, ich fasse noch mal ein paar Meinungen zusammen nach diesem Wochenende. Christian Martinha raus aus dem Tor, Enrico Valentini raus aus der runter mit der Kapitänsbinde, raus aus der Mannschaft, Nikola Dovedan raus aus der Stadt, Trainer Robert Klaus auch raus. Alle raus, das ist so im Moment die Stimmungslage, die ich mitbekommen habe. Unterschreibt ihr das alles? Dann können wir den Podcast hier gleich wieder beenden.
Uli? Wolltest du nicht den Kollegen Gloser einladen für diese Fälle?
Ich habe tatsächlich dem Gloser heute Morgen eine WhatsApp geschrieben. Es war enttäuschend. Dass ich ihm geschrieben habe, war enttäuschend und seine Antwort auch. Er schreibt, ich lese das mal vor, die Fever-Pitcher-Stimme aus dem Off, er macht ja immer noch unbezahlten oder überbezahlten Urlaub. Ich würde versuchen, diese ganzen traumatisierten Spieler sobald wie möglich woanders einen Neustart zu ermöglichen und Spieler dazu holen, die besser zum Ansatz des Trainers passen. Bis dahin durchhalten. Dieses ständige Rausgewerfe bringt nichts, in Klammern außer vergangene Saison, vor allem wenn in diesem Fall ja ganz bewusst ein neuer, junger Ansatz gewählt wurde. Dem muss man nun halt mal vertrauen, auch wenn ich die Arbeit des Trainers vor allem unter der Woche natürlich null bewerten kann. Sebastian Gloser ist zur Stimme der Vernunft geworden. Das ist, naja, was Kinder aus einem machen.
Ja, er ist jetzt so eine Harmonieblase wahrscheinlich. Ja.
Vielleicht kriegen wir ihn mit diesem Podcast hier wieder raus, oder seht ihr es genauso wieder? Also ihr müsst euch jetzt entscheiden, alle rausschmeißen oder dann doch den Gloser Way of Life. Ich spreche wieder keinen
direkt. Alle rausschmeißen wird ein bisschen schwierig.
Nein,
ich habe jetzt gesagt, ich ändere meine Meinung nicht innerhalb von 3 Tagen. Ich habe nach dem Regensburg-Spiel einen Kommentar schreiben dürfen, wo ich da schon der Meinung war, dass man jetzt nicht die Lösung hat, indem man wieder den Trainer rausschmeißt. Und da bleibe ich auch dabei.
Flo?
Ich bin, mein innerer Andreas Bornemann stimmt zu. halte sowieso nicht, also ich halte tatsächlich auch wenig von Trainerwechseln, weil wir haben es ja letzte Saison auch gesehen, da hat der Trainerwechsel eigentlich auch gar nichts gebracht.
Es kommt halt darauf an, welchen Trainer man dann
holt. Ja, jetzt kann man sagen, naja, vielleicht kriegt man einen von den 10-15% an Trainern, die eine Mannschaft tatsächlich besser machen, und hoffentlich keinen von den 10-15% Trainern, die eine Mannschaft schlechter machen. Aber beim Rest ist es wahrscheinlich relativ egal. Ich glaube halt einfach, dass viel mehr mit dem Kader zusammenhängt und viel mehr mit der Kaderzusammensetzung als mit der Person an der Seitenlinie, weil, also das ist ja, scheint ja inzwischen relativ klar zu sein, wenn jetzt der dritte oder vierte Trainer in Folge oder wenn man Kölner dazu nimmt, der fünfte mit dem Kader einfach seine Probleme hat, dann wird es wahrscheinlich nicht am Trainer liegen, sondern schon am Kader in irgendeiner Form an der Zusammensetzung. Vielleicht ist dann die fehlende Kontinuität auf dem Sportchefposten eher ein Problem, weil letztlich ist es halt doch so, dass derjenige, der den Kader zusammenstellt, wahrscheinlich mehr Verantwortung dafür hat, was da passiert, als derjenige, der dann an der Seitenlinie steht. Und deshalb
also Hacking raus, oder?
Ja, aber der muss ja, wie viel kann der denn dafür? Das ist jetzt die große Frage, ne?
Ja, also Palli Kutscher raus, aber das haben wir ja schon.
Also Palli Kutscher raus war, habe ich unterstützt, auch wenn er natürlich laut Herrn Gretlein gute Arbeit geleistet hat.
Ja, das ist inzwischen auch nicht mehr so ganz, ganz haltbar, offensichtlich. Palli Kutscher raus haben wir hier, ich kann mich nicht mehr an die Meinung im Podcast erinnern, wie wir zu der Personalie standen. Aber naja, also Trainer soll bleiben, darf bleiben.
Ich bin einfach der Meinung, es bringt nichts.
Ja.
Ja, vor allem, ich sehe die Alternativen nicht, wie der Flo richtig sagt. Das haben jetzt schon einige Trainer, auch durchaus verschiedene Trainertypen, die Zähne ausgebissen an dem Kader, an der Mannschaft. Dann stellt man wieder Bastian Schweinsteiger mit Marek Mintal hin, dann muss Hans Böller sein Buch wieder umschreiben.
Also Tobias, nicht Bastian.
Entschuldigung.
Endlich!
Endlich!
Endlich ist es, der Bann ist gebrochen.
Geschrieben habe ich es noch nicht.
Aber das folgt schon. Bestimmt okay. Auch.
Kannst du das rausschneiden?
Ja, natürlich. Dann, natürlich.
Ja. Also ich sage jetzt einfach nur noch Schweini.
Ja.
Schweini 2.
Ja. Herr Schweinsteiger ging ja. Aber der ist ja eigentlich auch schon verbrannt, weil er ja nach dem HSV-Spiel gesagt hat, hier diese Horrorjahre sind aus den Köpfen.
Aber wenn man jetzt böse sein möchte, kann man natürlich schon sagen, dass das einzige gute Spiel im Jahr 2021 unter Schweini 2 stattgefunden hat.
Ja.
Wenn man böse sein möchte.
Ja, wollen wir ja nicht.
Wollen wir ja nicht.
Wir sind ja der Harmonie-Podcast.
Ja.
Nein, ich würde jetzt nochmal anschließen, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Klaus gerade unbedingt in allem eine gute Figur abgibt und alles richtig macht. Also so ein gewisser Anteil ist natürlich dann beim Trainer auch immer zu finden. Und es ist ein junger Trainer, der wahrscheinlich auch das erste Mal jetzt in seiner Karriere in so einer Phase, in einer schwierigen Phase ist. Und ich finde es gerade sehr schwer, ihn zu bewerten in seiner Arbeit. Gut, man sieht natürlich, was dann auf dem Platz passiert, aber wir haben momentan keine Möglichkeit, mal sich Trainingseinheiten anzuschauen und zu sehen, wie ist da das Verhältnis mit der Mannschaft, hören die ihm zu, oder finde ich auch in der Bewertung gerade schwierig, als Außenstehender in dieser Pandemiezeit da wirklich was draus Schluss zu folgern.
Ja.
Insofern machen wir jetzt weiter mit ihm, aber wir wissen auch, mein Gott, lass die nächsten zwei Spiele schief gehen, dann gehen halt die Argumente dann langsam auch aus. Und dann wird die Panik irgendwann wieder überwiegen.
Ja, Panik beim FCN, super, haben wir schon eine
Überschrift. Ja, wobei das mit der unglücklichen Figur halt schon, ich meine, das stimmt natürlich schon auch. Also ich meine, wenn man dann mal guckt, das sind dann manchmal auch so Optikgeschichten. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview auf dem BR gestern dann noch gesehen habt. Da geht es mir gar nicht um den Inhalt, sondern einfach um die Tatsache, dass er da in einem T-Shirt sitzt, das wahrscheinlich aussieht wie ein Schlafanzug. Die Bude ist schlecht ausgeleuchtet. Hinter ihm steht der Fahrrad. Es ist halt, das ist nur Optik, das ist völlig klar. Aber das schaut einfach bescheiden aus. Und da müsste man vielleicht von anderer Stelle auch sagen, bevor man da on air geht, du mach das mal anders, weil das schaut nicht so aus, als wäre das sehr überzeugend.
Zum Glück findet dieser Podcast ohne Bild statt. Manchmal ohne Ton, das ist nicht gewollt, aber ohne Bild ist sehr gewollt, weil.
Aber auf Instagram haben wir doch dann immer ein Bild.
Das stimmt.
Naja. Wobei Klaus ja immer sehr betont, hat er auch kürzlich wieder gesagt, dass er halt authentisch ist. Er will keine Rolle spielen, er will sich nicht verstellen, er ist so, wie er ist. Dann ist es ja auch schon wieder authentisch, wenn er sich da so in seinen Schlafanzug hinsetzt.
Ja, war ja spät. Ich zum Beispiel war schon im Bett. Also, ja, auch Schlafanzug. Ja, ich habe tatsächlich den Eindruck, dass er relativ gelassen mit dieser Situation umgeht. Also gar nicht überheblich gelassen, sondern einfach nur gelassen. Also wir erinnern uns alle an Jens Keller, der in einer ähnlichen Situation immer mehr in sich zusammengesunken ist und immer wieder die gleichen Versatzstücke in den Pressekonferenzen, irgendwie sprachlichen Versatzstücke präsentiert hat. Da wirkt Klaus doch noch einigermaßen wehrhaft und cool, oder?
Nee. Also haben wir auch schon drüber gesprochen, der Auftritt nach dem Regensburg-Spiel, den fand ich trotzdem nicht gut. Weil du einfach, also es geht ja nicht drum, haben wir ja schon besprochen alles, ne? Ja. Irgendwelche Standpauken da öffentlich zu halten oder irgendwelche inszenierten Abrechnungen, das sagt keiner, aber so eine gewisse Ernsthaftigkeit sollte schon spürbar sein. Und bei ihm hatte ich so nach dem Regensburg-Spiel eben das Gefühl, so dieses, was wollt ihr eigentlich von mir? Also Krise, mein Gott, jetzt haben wir halt mal ein Spiel verloren. Und da muss er halt wirklich einfach erkennen, dass die Leute traumatisiert sind nach dem letzten Jahr oder nach den letzten Jahren. Und dann muss man da Verständnis dafür haben, wenn da mal wegen nervöse Nachfragen kommen und zumindest dann so eine gewisse Ernsthaftigkeit ausstrahlen, zu vermitteln, dass man, habe ich glaube ich alles das letzte Mal schon gesagt, dass man
das ist
dass
egal,
die Situation schon erkannt hat.
Also so da Repetitio est mater studiorum.
Mit so einem Grinsen.
Was?
Steht der Tropfen, höhlt den Stein, wird man auf Deutsch sagen.
Gut, das verstehe ich. Ja, aber Uli, wir haben dich jetzt beide unterbrochen.
Wie immer unterbrochen mit irgendwelchen Latinismen.
Ja. Ich habe übrigens auch Belanglosigkeit
verstanden. was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, eben, also das mit so einem Grinsen dann und das haben wir jetzt schon debattiert mit der schwierigen Phase, das war dann der Situation auch nicht angemessen. Hat man übrigens auch im Verein, glaube ich, angeblich so gesehen.
Ich finde ihn trotzdem noch entspannt. Flo, noch eine dritte Meinung oder?
Ja, ich meine, also er macht das, was Menschen, die hohe Fachkompetenz haben, ja oft machen. Man versteckt sich dann halt ein bisschen hinter der Fachkompetenz. Das ist halt zum einen natürlich gut, zum anderen wirkt es manchmal vielleicht auch ein wenig distanziert dadurch. Also so jetzt gestern auch zu sagen, wir sind dann nach einer schwachen, also ich paraphrasiere, wir sind nach einer schwachen ersten Halbzeit reingekommen und haben dann die Chancen gehabt und so weiter. Das ist zwar, also das ist fachlich natürlich richtig, aber ich glaube, das holt die meisten Leute halt nicht ab. Und das ist dann so ein bisschen der Unterschied zwischen dem medialen Auftreten und der internen Analyse. Ne? Also ich sehe das, wenn ich mir das Spiel nochmal angucke und dann auch so die Auswertungen, dann sehe ich das auch so wie eher. Klar, ab einem gewissen Zeitpunkt war es gerade in der zweiten Halbzeit okay, aber das nimmt ja die Leute nicht mit, wenn du 2-0 in Sandhausen verlierst.
Ist auch klar, wenn der Herr Dovedan, Möller, Deli, Mark Reiter, Scheffler, wer auch immer, vielleicht zwei Chancen nutzt, dann sprechen wir heute über den Befreiungsschlag und die tolle Moral der Mannschaft und ist auch klar. Aber dass sie es eben nicht genutzt haben, sagt ja auch was aus.
Die Leute abholen ist ihnen aber schon gelungen. Zumindest haben sich am späten Abend noch ein paar Ultras am Pfalzner Weiher eingefunden, wollten der Mannschaft gratulieren. Durften aber nicht, weil die Polizei was dagegen hatte. Das ist, jetzt dann vielleicht doch so krisenähnlich schon die Situation, oder? Wenn sich Menschen am Pfalzner Weiher versammeln, selbst in Zeiten der Pandemie, die Nerven liegen blank.
Ja, es ist natürlich schon ein Signal, dass man hat ja wirklich lange Zeit, war das Umfeld verhältnismäßig ruhig und hat das alles so ein bisschen, wenn ich jetzt sagen, apathisch fast schon hingenommen, wie es so dahin geht. Die Ultras hatten jetzt schon ein Transparent am Pfalzner Weiher, wo sie die Mannschaft zu einem Gehaltsverzicht angeregt haben nochmal angesichts der Leistungen. Also es war schon klar, dass so langsam sich da was aufstaut, was dann irgendwann halt eskaliert.
Eskaliert bin ich auch. Ich habe nach sehr, sehr langer Zeit, war ich mal wieder verantwortlich für die Notenvergabe.
Ja. Du warst es.
Sehr interessiert.
Du warst es.
Es sind erstaunlich viele Fünfer dabei rumgekommen. Ich bin so froh, dass ich mich damals dagegen entschieden habe, Lehrer zu werden, weil ich hätte Generationen von Schülern ins Verderben gestürzt. Die Unis wären unterfüllt gewesen, weil keiner mehr die Fachhochschulreife hinbekommen hätte. Du hast da immer einen Überblick, Flo. Weiß ich nicht, ob du ihn auch heute hast.
Habe ich die
strengsten Noten gegeben von allen Beteiligten, oder?
Nee, die Kollegen von der Bild waren noch strenger.
Was? Sakra.
Ja, Nico, also ich kann ja mal vergleichen, ne? Nicola Dovedan. Ja, ich habe eine 5 minus gegeben, der Kicker eine 4,5, du eine 5 und die Kollegen von der Bild eine 6.
Oh, ja, 6 ist aber 6 ergibt man nicht, oder? Das ist...
Ansonsten, du warst bei den Innenverteidigern relativ streng mit 4,5, da waren die anderen, na, Sörensen hat überall 4,5 oder 4. Also, ja, interessant. Robin Hack ist, glaube ich, das Interessanteste, weil der beim Kicker eine 4 und bei der Bild eine 5 und ich habe auch 4 minus und du hast 3,5, also da warst du dann nicht streng.
Nee, fand ich auch tatsächlich, dass der der sich bemüht hat hin und wieder und am Anfang regelrecht glücklich wirkte, dass da jetzt mit Mats Möller-Daly einer ist, dem man den Ball mal zuspielen kann und der den dann nicht sofort verliert oder...
Man ist ja auch schon dankbar geworden, ne? Also wenn einer zweimal einer den Ball fehlerfrei stoppt, dann ist das ja eigentlich schon eine 3.
Ja, da gab's dann gestern wenige, wobei die, wenn man so rein auf die Aufstellung blickt, jetzt versuche ich keinen Fehler zu machen, war das schon eine gute Mannschaft, ne, die der erste FC Nürnberg da auf den Platz in Sandhausen geschickt hat. Also eine okaye, von den Namen her eine okaye Defensive, das Mittelfeld, auch tolle Namen, Behrens, Geis, dann Möller, Daly, Hack, Dovedan, ganz vorne Scheffler. Und dann kommt so eine Katastrophe von einem Fußballspiel heraus. Wie passiert denn das? Ist das wirklich einfach nur die jetzt wieder erstarkte Verunsicherung? Also Außenverteidiger, die keinen Ball nach vorne bringen, Innenverteidiger, denen es ähnlich geht, die Mittelfeldspieler irrlichtern, also die in der Defensive zumindest und vorne... Ja, ist alles so banal.
Wer will? Ja, man hatte komischerweise schon das Gefühl, also ich habe das Spiel, muss ich gestehen, auch noch mit einem Auge verfolgt, weil ich am Wochenende
mal in
die Bundesliga kümmern durfte, was ja auch mal Spaß macht. Und das nur so mit einem Auge gesehen habe, das Spiel. Aber was mir aufgefallen ist, dass schon Möller-Daly jetzt mit Abstand so der Umtriebigste auf dem Feld war und auch noch lange Zeit so der Unbeschwerteste. Also das kann natürlich schon darauf hindeuten, dass da die anderen Kollegen schon irgendwie so mit sich herumschleppen, was nicht mehr so leicht mental auch wegzustecken ist. Also die Frage, wie schnell er sich dann anpasst, der Neuzugang.
Ja, gestern ist es ihm gelungen, sich anzupassen. Aber nicht ganz zumindest. Aber gab es in der ersten Halbzeit, Flo, irgendwas, was gut war am Spiel des ersten FC Nürnberg? Ja, gibt es irgendeine absurde Zahl, die du dir ausgedacht hast, wo man sagen kann, ja, aber das hat gut funktioniert?
Oh. Passquote war deutlich höher als bei Sandhausen.
Mehr Einwürfe.
Ja, es sind so, ja, und natürlich auch mehr Freistöße, weil Sandhausen alles totgetreten hat. Also... Das ist halt, ne? Ich weiß schon, da gab es dann einen Kommentar vom Frank Schneider in der Bild, der dann gemeint hat, naja, du kannst nicht nach aus Sandhausen mit nur 5 Fouls rausfahren.
Ja, das ist ungefähr so, wenn du damit jetzt anfängst, dann fange ich mit Laufdaten an.
Genau, also, ja, weil Sandhausen hat halt 19 Fouls, das ist halt die hauen halt rein. Ich meine, klar, ja. Kampf annehmen und so weiter, Gras fressen.
Wäre mal interessant, was Frank Schneider geschrieben hätte, wenn der Club mit 3 roten Karten aus Sandhausen zurückgekommen wäre. Aber
Kampf angenommen.
Ja, Zeichen gesetzt, aber leider 0-5 verloren oder 0-8. Ja. Ja. Grüße an die Ice Tigers und Sebastian Böhm. Aber, ja,
also Profisport in Nürnberg, ja.
Zurzeit läuft es wirklich, wirklich gut, ja. Die Falken in der Quarantänefalle und der Rest, naja. Ja, also gab nichts Gutes in der ersten Halbzeit.
Ja, oder? Also man kann natürlich sagen, ne, mehr gibt's absurde Dinge, wo du sagst, ja, was weiß ich, mehr Angriffe pro Minute als der Gegner. Insgesamt sogar kann man sogar drüber reden, ja, höher gestanden und intensiver gepresst und all das, aber das ist ja alles, also es war halt nicht zielführend, weil wenn man das, worauf es ankommt im Fußball, ist ja dann doch irgendwie zum Abschluss zu kommen. Und das gab's halt in der ersten Halbzeit, gab's eigentlich quasi gar nichts Gefährliches beim Club, was die Abschlüsse angeht, außer die Szene von Scheffler nach der Ecke. Ansonsten war da eigentlich nichts.
Hack hat mal noch das war auch so ein Ding. Hack spielte mal einen ganz okayen Ball auf Dovedan im 16er, der ist dem dann, glaube ich, aber auch versprungen oder sowas. Und ja. Ja.
Dovedanesk versprungen. Das ist
ja. Zu dem kommen wir vielleicht noch. fangen wir mal mit anderen Schuldigen an. Christian Matenja. In der ersten Minute gibt schon so, da kann Matenja, glaube ich, aber eher wenig dafür. War das in der ersten Minute, als er schon mal so wild wird im Strafraum? Und dann, ja, Ecke, Sandhausen, Faustabwehrversuch von Matenja, dann Kopfballklärungsversuch von Mühl und 1-0. Ja, Riesentorwartfehler?
Also er sieht zumindest nicht gut aus. Ich glaube, Valentini hat da auch noch seine Aktien dran, die ihn irgendwie bedrängt wohl. Und ja, ich habe ja kürzlich gesagt, ein schlechtes Spiel muss man dem Torwart mal zugestehen.
Nee, das war's nicht du, das war der Trainer. Du
wir sind doch oft
bist schon wieder anmaßt.
Ich bin halt auch authentisch.
Ja, okay.
Beim zweiten wird es dann natürlich langsam schwierig, zumal man halt natürlich einen jungen Mann hinten dran hat, der hier mit gewissen Erwartungen gekommen ist. Und ich weiß nicht, ob Früchtl jetzt in der Situation der Mannschaft weiterhelfen könnte. Man hat sich auch für Matenja entschieden, weil man eben dachte, er könnte der Mannschaft eine Führungsfigur sein und mit seiner Routine da vielleicht hilfreich sein. Eine Entscheidung, die ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht treffen möchte. Weil wenn man jetzt Matenja rausnimmt und Früchtl patzt, dann was machen wir dann?
Valentini. Aber gut.
Ja.
Patrick Klant.
An die Luxe.
Patrick Klant, ja.
Luxe Patrick Klant, der beim Einfahren ins Max-Morlock-Stadion immer seinen Namen nennen muss, weil ihn der Mensch am Tor nicht erkennt. Im Gegensatz zu mir.
Ja, oh, okay. Ja, mich erkennt da auch keiner. Ich war allerdings auch schon länger nicht mehr da.
Aber das liegt nur daran, dass ich den Herrn, der da den Einlass kontrolliert, schon mehrfach gelobt habe, weil er immer fröhlich ist.
Ja, das stimmt. Ich wünsche dann mal viel Spaß, aber ich weiß immer nicht, ob das Verarschung ist. Oder ob
nee, aber es ist tatsächlich sowas, wo ich sag, das mit so viel Engagement und Freude an der Arbeit zu sein, das brennt sich auch wirklich ein. Also falls der zuhört, schöne Grüße. Es ist meistens das Beste am Clubspiel, dass man da so freudig begrüßt wird.
Der muss vorher in die
Kabine. Aber letztes Mal war es ein Twix.
Ja, das geht schief. Seit Twix in der Tüte ist, geht gar nichts mehr.
Also Flo, Torwartwechsel. Ich bin dafür.
Ich bin auch da. Also wenn ich es im luftleeren Raum entscheiden müsste, wäre ich auch dafür, weil ich Christian Früchtl tatsächlich für einen besseren Torwart halte und weil ich ihn auch für den fußballerisch besseren Torwart hat, weil man ein bisschen anders Fußball spielen kann, wenn man ihn drin hat. Aber es ist eben passiert halt nicht im luftleeren Raum, sondern in einem Mannschaftsgefüge. In einer Situation, wo man auch sagen kann, wie du sagst, ne, was passiert, wenn der andere patzt, dann hast du zwei Keeper, die eigentlich nicht mehr zu gebrauchen sind. Also dementsprechend, es ist nicht der luftleere Raum. Rein sportlich würde ich sagen, Man könnte es probieren.
Kann man dieses Mannschaftsgefüge denn überhaupt noch mehr zerstören, als es eh schon ist? Deshalb ist doch das jetzt auch egal, ob man da jetzt den Nächsten opfert.
Der hat halt noch 5 Jahre, nein, ich weiß nicht, lange Vertrag.
Lange Vertrag, ja.
Und der andere nicht.
Genau.
Ja, aber Manuel Neuer spielt ja, bis er 50 ist in München, deshalb wird sich der Früchtl vielleicht auch mal entscheiden müssen, ob er nicht einen 5-Jahres-Vertrag beim 1. FC Nürnberg unterschreibt. Aber ja, okay. Wen wollen wir denn noch?
Scheffler fällt aus, ne?
Scheffler fällt aus.
Daumen gebrochen.
Wobei ich nicht, wobei ich nicht weiß, wie lange man mit einem gebrochenen Daumen als Fußballer.
Der soll ja nicht trampen, sondern Fußball spielen.
Ja, und man, also wenn man den, der Vergleich ist zwar nicht ganz korrekt, aber wenn man mal sieht, dass im Football einer nach 4 Tagen nach gebrochenem Daumen plötzlich doch Quarterback spielen kann, dann sollte eigentlich ein Stürmer auch mit gebrochenem Daumen zumindest Fußball spielen können. Er hat ja gestern auch direkt, nachdem er sich's gebrochen hat, noch weitergespielt. Also.
Ja.
Er kann natürlich bei schlechten Valentini-Flanken nicht mehr den Daumen hoch machen und sagen, eigentlich war's super.
Das war übrigens gestern sehr, sehr interessant. Irgendwann war Manuel Scheffler nämlich so frustriert, dass er die Flanken selber geschlagen hat.
Und dann reingerannt.
Das stimmt. Ja. Und in der Mitte stand dann noch, der kleine Dovedan irgendwie, ja, und hat versucht.
Und
ja,
auch noch die besten Flanken. Also rein statistisch war er gestern der beste Flankengeber, weil nämlich 3 von seinen 4 kamen zum Mann. Das hat, die Quote hat sonst keiner.
Ja, also kann spielen mit gebrochenen Daumen. Das
weiß ich nicht, müsste ich jetzt.
Ich mache hier seit Wochen, ich glaube ja, dass ich mir einen Zeh gebrochen habe. Und ich mache ja trotzdem Podcast, deshalb
stimmt.
Finde ich,
geht das ist ein cooler Vergleich, dann soll er mal auf die Zähne beißen.
Ja, ja, ich unterrichte ja auch mit kaputtem Knie und also, geht ja auch. Dann. Also
wer trampt heutzutage? Ist Trampen noch cool? Weiß man auch nicht, ne? Oder sind das jetzt inzwischen lauter so Online-Mitfahr-Dinge? Ja, egal. Enrico Valentini. Weil du ihn gerade angesprochen hast, Uli. Wie fandest du sein Spiel?
Ich habe ja nur mit einem Auge hingesehen und das eine Auge hat aber wenig Gutes gesehen, muss ich gestehen. Was aber nicht nur für Valentini zutrifft, muss man ehrlicherweise sagen.
Kommt der dann nochmal raus Problem aus halt, dieser schlechten Phase?
Habt ihr dieses Foto gesehen von Olli Sorg? Ich weiß nicht, ob das aktuell ist, was da über Twitter geteilt wurde von einer Trainingseinheit?
Nee. Ja, habe ich.
Ich natürlich
ist
nicht.
Ist das aktuell?
Nachdem ich die anderen 2 dahinter kaum erkannt habe, glaube ich fast nicht. Aber also das eine könnte Noel Knote gewesen sein, aber das andere, den anderen habe ich gar nicht erkannt, also von daher, ich kann es nicht einschätzen.
Klärt mich auf.
Schau dir meinen Twitter-Feed an, ich habe darauf reagiert.
Also Ailton war dagegen dann ein durchtrainierter, schlanker Blitz.
Okay.
Aber wie gesagt, vielleicht ist täuscht, also oft, bei mir täuscht das auf Fotos auch immer oft. Kann sein, dass es auch gar nicht so, aber er wirkte nicht, also auf diesem Foto, wie gesagt, wir wissen nicht, von wann das ist, es wurde nur auf Twitter irgendwie herumgereicht, machte er nicht den Anschein, als könnte er eine schnelle Hilfe sein.
Schnell ist das richtige Wort. Ja, es ist, also, ja, also das ist genau der Punkt, wo ich, also jetzt jenseits allen anderen und je nach, keine Ahnung, wie fit er wirklich ist. Es gibt ja auch Menschen, die mit etwas mehr Gewicht fitter sind als ohne. Von daher möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Ich fand Olli Sorg auch nach der Corona-Pause stärker als davor, obwohl er da sicherlich ein bisschen kräftiger war.
Aber wir machen ja hier kein Body-Shaming, selbst nein, bei Profifußballern nicht.
Eben, nein, gar nicht. Deshalb, ich hole nur etwas ungeschickt aus. Mhm. Aber es ist ja, ist trotzdem halt der Punkt, ne? Olli Sorg ist jetzt ewig verletzt. Enrico Valentini hat seine Probleme im Spiel. Also es fehlt ihm wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach der Druck, zu sagen, da ist jemand, der könnte mich ablösen, sondern Valentini weiß eigentlich, wenn er fit ist, spielt er. Mhm. Und von daher, da ist halt dann doch die Frage, warum tut man denn dann in der Defensive anscheinend ja wirklich gar nichts noch?
Wir nehmen auf, es ist 12:30, aber am Montag, 1. Februar, bis 18 Uhr ginge noch was, aber eher nicht, ne?
Du hast ja auf der linken Seite analog dasselbe Problem. Also auch ein Handwerker hat ja keine wirkliche Konkurrenz. Seit Nürnberger da nach vorne gerückt ist, hast du ja keine Alternative. Also
Linus er kann im Prinzip,
ja, dann hast du doch kaputt gemacht.
Ja, der findet, naja, doch, wir drücken eben die Daumen. Oder Chili, aber der ist ja jetzt furt.
Bei Peter Hammer.
Das ist schon wirklich das Problem, was wir eigentlich von Anfang an gesagt haben, dass du in der Abwehr keinerlei Alternativen hast und auch eine Innenverteidigung mit einem verletzungsanfälligen Mike Reiter und Mühl und Sörensen, die das am Anfang der Saison ganz ordentlich gemacht haben, aber beides keine Führungsspieler sind oder glaube ich schon eher dazu neigen, auch in Krisensituationen dann eher nervös zu sein, als da voranzumarschieren.
Aber wenn jetzt alle Menschen feststellen, dass der erste FC Nürnberg da Probleme hat, dann ist es ein Dieter Hecking-Versäumnis, da nicht reagiert zu haben, nicht zu reagieren.
Ja, die einzige defensive Verpflichtung, also verbessert mich, wenn ich falsch liege, aber die einzige defensive Verpflichtung war doch Pius Kretschmer unter Hecking.
Ja, und Früchtl.
Ja, also ich unterscheide immer zwischen Torwart und Defensive, aber ja.
Ja, ja. Ja, viele, auch kein anderer ein, aber das soll nichts heißen. Aber
und das ist halt eine ganz große Unbekannte, dieser Pius Kretschmer, ne? Über den können wir alle nicht viel sagen.
Ja, aber warum?
Ob wir als Alternative jetzt Paratstunde.
Wie begründet ihr das, diese Untätigkeit? Also könnt ihr euch da in Dieter Hecking reinversetzen? Nein.
Ich nicht. Nein, wirklich ganz ehrlich, ich kann viele Entscheidungen nachvollziehen. Ich kann auch die Transfers von Möller-Daly und Borkowski wirklich gut verstehen. Aber was da in der Defensive passiert, also nicht nur in der Richtung, sondern auch in der Rauswärtsrichtung, also mit dass man Simon Rein abgibt vor der Saison oder dass man wann war das? Im Winter jetzt oder im Winter, also oder auch, dass man Jakov Medic einfach so gehen lässt und aus der Leihe in die nach Wien, dass man die Leihe quasi beendet und ihn verkauft.
Ich glaube, der hat am Wochenende an die Latte geköpft oder irgendwer hatte eine große Kopfballchance.
Medic hat plötzlich offensives Mittelfeld gespielt bei Wien.
Stimmt,
hinter den Spitzen.
Genau, ja.
Es sind halt Dinge, wo ich sage, wir haben insgesamt relativ viele Abgänge in der Defensive, also du hast quasi vor der Saison hast du Arras und Petrak im defensiven Mittelfeld verloren, dann hast du Cherin noch verliehen, dann hast du Rein im Winter noch abgegeben, Medic im Winter komplett abgegeben und du hast aber sonst
weg.
Genau, die Leihe beendet und du hast aber niemanden in dem Bereich eigentlich geholt, sondern du holst, wenn dann, also jenseits von Pius Kretschmer eben nur Leute, die für die Offensive da sind, wo natürlich auch, das verstehe ich, ist ja auch nötig, aber es ist trotzdem halt nicht allein ausreichend. Und jetzt ist natürlich richtig, dass in Zeiten der Pandemie das Geld etwas weniger locker sitzt und dass es schwierig ist, aber letztlich, wenn man sich mal erinnert, ne, Andreas Bornemann hat mal gesagt, er ist kein Fan von Wintertransfers, aber dann als St. Pauli Anfang Januar plötzlich so dastand, dass es um die Existenz geht beim Abstieg, hat er plötzlich auch 7 Leute eingekauft. Also auch Dieter Hecking ist kein Fan
ist
davon.
Ist da der Iličević dabei unter den 7? Oder?
Nee, aber nee. Tore Reginussen ist so der Iličević dieser Transferperiode für Bornemann, weil der war, glaube ich, auch schon im Ruhestand und den hat er dann wieder reaktiviert.
Aber bei dem Vornamen kann man es probieren.
Ja, aber als Innenverteidiger Tore zu heißen, naja gut.
Gegentore.
Kein nominativer Determinismus.
Gegentore würde mir sehr gut gefallen. Wenn ich nochmal einen Sohn bekomme, nenne ich ihn Gegentore. Und bilde ihn zum Club-Innenverteidiger aus. Das wird großartig, mein letztes Werk. Ja, also sehr seltsam. Hatten wir jetzt, glaube ich, aber auch schon ein paar Mal. Wahrscheinlich wird der erste FC Nürnberg einfach bis 18 Uhr heute noch 4 Innenverteidiger, 2 Linksverteidiger und 2 Rechtsverteidiger verpflichten. Und Dieter Hecking ist der große Sieger dieser Transferperiode und der Club pleite. Ja, warten wir mal ab. Der Club hätte tatsächlich dieses Spiel in Sandhausen auch noch gewinnen können, um das auch nochmal zu erwähnen. Weil Sandhausen einfach auch eine so grottenschlechte Zweitligamannschaft ist, dass der Club zum Ende hin dann plötzlich zu Chancen im 3,5-Minuten-Takt kam. Wie konnte?
Aber es ist halt dann auch kein Zufall, dass ein Dovedan 4 Meter vor dem Tor halt dann den Ball nicht trifft.
Ich glaube, es ist 3 Meter waren, aber ja, sehr tragisch.
Ja.
Was war da der Expected Goal Wert? Ich habe vorhin noch eine WhatsApp von meinem Freund Kerim bekommen, der gesagt hat, dass ihm dieser Expected Goal Wert furchtbar auf die Nerven geht. Deshalb erwähnen wir ihn hier nochmal.
Extra nochmal.
Ja.
Ja. Der war gar nicht so hoch, weil er ja den Ball nicht trifft.
Ja, okay. Und dann kann man danach sagen, ja, konnte ich nicht machen, schau mal den.
Ja, genau. Nee. Also ich glaube, das ist so einer der Fälle, wo die Modelle sehr weit auseinandergehen. Weil der eine sagt, der trifft ihn halt nicht, da kann es gar nichts geben. Und der andere sagt, aufgrund der Position ist das eigentlich eine Riesenchance. Das, wie gesagt, das ist, also ich kann auch verstehen, mich nervt der Wert auch, vor allem wenn er für Einzelspiele rangezogen wird. Für die Tendenz ist es ja durchaus interessant, aber ja, es ist halt auch ein Unterschied, ob eine Mannschaft dann nach ein Tor macht und sich dann halt hinten reinstellt und den anderen den Gegner schießen lässt, und in dem Moment, wo der dann trifft, dann wäre es ja auch wieder anders. Also von daher, ja, also man kann aber natürlich trotzdem sagen, der Club hat massiv Möglichkeiten hinten raus noch verballert. Also man denke an Möller-Daly, der da so frei stehend übers Tor schießt, dass der Schiedsrichter Ecke gibt, weil er denkt, den kann man nicht einfach so übers Tor hauen.
Das hat mich auch, siehst du, danke, dass du das auflöst. Ich habe mich dann nicht länger damit beschäftigt, aber ich dachte mir auch, ja, das war auch keine Ecke. Und dann dachte ich mir, gut, war nicht mehr berührt von einem Sandhäuser Abwehrspieler.
Ich habe zumindest keins gesehen. Mhm. Aber möglicherweise war irgendwo auch eine Berührung.
Scheffler trifft noch die Latte.
Die Latte.
Mike Reiter hat auch noch eine gute Chance.
Ja.
Also der nimmt den Ball sogar richtig gut mit und dann schießt er natürlich am Tor vorbei.
Ja, es
wobei ich finde, noch ganz kurz, das finde ich auch irgendwie, dann am Schluss halt den Innenverteidiger von reinzustellen.
Ja, aber das machen sie doch alle.
Ja.
Ja.
Das machen sie doch alle. Also das erlebt man doch in Nürnberg seitdem Rückstände aufgehoben werden müssen. Ja,
seit Marc Reiter da ist, hat das, glaube ich, wirklich jeder Trainer schon mal gemacht. Ja. Ist er fürs offensive Kopfballspiel ist er halt auch wirklich gut.
Aber hat er schon mal was gebracht? Also er hat Kopfballtore gemacht, aber nicht als Mittelstürmer, dann halt bei einem Standard, wo man
nicht. Ja, das ist wahrscheinlich ja die Zeit nicht so.
Aber da ist dann ja so viel Verzweiflung dabei, also ganz ehrlich.
Ja. Ja,
wen jetzt du rein?
Wir waren noch draußen.
Naja, ist die Frage, bringst du wirklich Schuranov oder Schleusener in der Situation?
Naja, wenn du noch einen Stürmer draußen hast mit Schleusener, ja, natürlich hat der ja gerade eine schlechte Phase.
Ja, nicht nur das, sondern halt auch so vom Kopfballspiel her. Ich meine, du haust halt die Dinger vor, da brauchst halt jemanden, der es festmacht, das finde ich jetzt gar nicht.
Aber dass natürlich Schleusener mit seinen schlechten Kopfbällen trotzdem Tore vorbereiten kann, hat man ja in Ingolstadt gesehen. Also das wär schon auch eine Überraschungsversion. Aber naja. Was macht euch denn noch Hoffnung?
Dass nächstes Wochenende Sandhausen gegen St. Pauli spielt und der Club nicht auf dem Relegationsplatz absinken kann.
Mhm. Dir, Flo?
Mir macht Hoffnung, dass Darmstadt unter der Woche ein Spiel hat. Mhm. Das heißt, dass die ein bisschen müder sind. Dass die mal wieder ganz doofe Gegentore gekriegt haben und da vielleicht auch ein bisschen angeknackst sind, wenn sie in der 97. Minute ein Tor kassieren. Mir macht ein bisschen Hoffnung, dass die Darmstädter Defensive nicht so wahnsinnig gut ist und dass man da vielleicht tatsächlich auch ein bisschen ein Einfallstor hat. Mir macht sonst eigentlich nur Hoffnung, dass man sagt, ja, irgendwann geht jede Serie zu Ende, also auch die, dass man nicht gewinnt in 2021.
Und ich habe noch
hoffentlich.
Ich fahre nach Darmstadt.
Das stimmt. Und ich habe vielleicht frei.
Und ich sage nur Osnabrück, ne?
Ja.
Hm.
Ja. Haben wir.
Das ist schon dünne Hoffnung. Ich
Uli Dickmeier ist die letzte Hoffnung des ersten FC Nürnberg.
Wenn wir so weit sind, dann.
Ja. Haben wir irgendwas noch vergessen? Irgendwelche.
Was haben wir vergessen?
Ich weiß es nicht. Manchmal
vom Spiel
her. Ja, grundsätzlich. Liegt euch noch etwas auf der. Gibt es noch einen Landstrich, den wir beleidigen müssen? Nichts mehr, ne? Keine Oberpfalz-Witze heute.
Nee, wir können. Ich weiß nicht, ob die Situation richtig ist, unseren Charlie, den wir Gerch genannt haben, vorzustellen.
Nee, den verschieben wir nochmal. Wir sollen heute, ja, das stimmt, aber, oder willst du ihn schnell, jetzt wacht allerdings hinter mir meine Katze auf, deshalb müssen wir das jetzt zum schnellen Ende bringen. Willst du ihn noch vorlesen, Flo?
Ich würde ihn vorlesen, das wäre ganz interessant.
Also. Okay, also wir erklären es nochmal, wir waren in diesem Podcast, in dem man Sportler erraten muss. Einer liest Geschichten über diesen Sportler vor oder Sportlerin, nennt ihn immer dann, wenn der Name zum Tragen käme, Charlie. Und wir klauen diese Idee und nennen ihn Gerch. Und deshalb wird der Flo jetzt nochmal für zum Mitraten daheim eine Geschichte von einem ehemaligen Clubspieler vorlesen. Ich bin dran gescheitert, das Ganze aufzulösen, aber mach mal. Okay.
Geboren wurde Gerch in Sarajevo. Damals war das noch Jugoslawien. Der Grund, warum es heute nicht mehr Jugoslawien ist, ist auch der Grund, warum Gerchs Familie bereits im Kindesalter in die Schweiz floh. Dort war Gerch bereits mit 18 Jahren Erstligaspieler und mit 19 Meister. Noch vor seinem 20. Geburtstag besiegte Gerch in seinem Champions-League-Debüt den AC Mailand im San Siro mit 1:0. Auch das Rückspiel in der Champions League verlor seine Mannschaft nicht, obwohl sie eine lange Zeit in Unterzahl spielte. Es waren die einzigen Punkte, die sein Team in der Gruppenphase holte. Gegen Marseille und Real Madrid blieb man chancenlos. Ein Jahr zuvor hatte Gerch an gleicher Stelle wie in der Champions League sein Debüt im UEFA Cup gefeiert, damals aber 3:1 verloren. Bis er 22 war, blieb er seinem Ausbildungsverein treu, wurde da unter anderem von Urs Fischer trainiert und bestritt 143 Pflichtspiele, in denen er 25 Tore erzielte. Es folgte der Wechsel nach Deutschland, das Bundesliga-Debüt unter Mirko Slomka, in dem er 3 Minuten nach seiner Einwechslung sein erstes und einziges Bundesliga-Tor erzielte. Kurz darauf fiel Gerch mit einer Hirnhautentzündung aus und fand, außer für 11 Minuten bei einem 0:5 gegen Bayern München, nie wieder auf den Platz in der Bundesliga zurück. In der Europa League dagegen war er in der Gruppenphase fester Bestandteil der Mannschaft. Nachdem er aber über ein Jahr lang nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam, wo er teilweise von einem späteren Clubtrainer trainiert wurde, wurde er dann 2-mal in Folge zurück in die Heimat verliehen. Erst zum FC Thun, für den er 16 Spiele fast nur auf der linken Außenbahn spielte und 3 Tore schoss und 3 vorbereitete. Danach ging es zu den Young Boys. Dort hatte er in der Europa League mehr Einsätze als in der Liga, sodass die Leihe im Winter beendet wurde. Genau in jenem Winter wechselte Gerch dann nach Nürnberg. An den anderen, der an diesem Tag geholt wurde, erinnert man sich am Pfalzner Weiher aber deutlich eingehender. Denn obwohl bei der Vorstellung die Gemeinsamkeiten der beiden herausgehoben wurden, Offensivkräfte, 1989 geboren, aktuell 25 Jahre alt, blieb Gerch nur 6 Monate, in denen er 71 Minuten spielte, in 5 Pflichtspielen. Sein Mitverpflichteter absolvierte 65 Spiele mehr, traf in diesen 70 Pflichtspielen 34 Mal und legte noch 12 weitere Treffer auf. Für Gerch ging es nach den 6 Monaten weiter in die Bundeshauptstadt, wo er erstmal wieder lange ausfiel, gegen Ende der Saison aber doch noch Stammkraft wurde und seinen ersten Treffer für seinen neuen Verein genau gegen seinen alten, den FCN, erzielte. Doch das Spiel ging trotz Gerchs Führungstor noch mit 6:2 verloren. Nach einer weiteren Saison in der Hauptstadt mit lediglich 3 Einsätzen und wieder vielen Verletzungen lief Gerchs Vertrag aus. Ein Jahr lang blieb er vereinslos, dann versuchte er sein Glück in der 2. Liga in der Schweiz. In Schaffhausen plagten ihn aber wieder über die gesamte Vertragslaufzeit von 2 Jahren Verletzungen und so beendete er im Sommer 2020 seine Karriere als Profi. Ganz aufgehört hat Gerch freilich noch nicht. In der 5. Liga kickt er heute beim FC Wesen und hebt hervor, dass der Naturrasen dort ihm sehr zugute kommt. Den Kunstrasen in Thun, Bern und Schaffhausen macht Gerch bis heute nämlich für seine Verletzungsanfälligkeit an den Adduktoren mitverantwortlich. Dennoch grämt er sich nicht und sagt, ich darf auf eine schöne Karriere zurückblicken.
So, Uli, sag mal.
Ich dachte, die Hörer sollen dir sagen.
Hast du eine Idee?
Boah, eigentlich müsste man das mit den ganzen Hinweisen schon wissen. Ich bin wirklich... Du hast auch nicht erraten.
Ich habe es auch nicht erraten. Und
du darfst also im Podcast darf man mal 3 Fragen noch stellen.
Ja, hier aber nicht. Wir machen es härter. Und natürlich muss man das Ganze ohne Google wissen. Und wer es errät und uns auf welchem Wege auch immer anschreibt bis zum nächsten Mal, der kriegt, dem gebe ich ein Bier aus dem Dickmeierschen Bierkasten ab, falls der irgendwann mal hier auftaucht, der Bierkasten. Vielen Dank, Flo. Ich überlege auch nochmal, aber ich glaube, ich scheitere wieder. Wir machen mal Schluss. Fazit, Trainer soll bleiben und ja, irgendwie durch da bis zum Saisonende. richtig?
Augen zu, ja, und durch.
Augen, okay, zu und durch.
Super, dann vielen Dank euch beiden und schönen Tag, schöne Woche. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.